ARD.
Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 21. Juni und wir zeichnen diese Folge um 12 Uhr auf.
Wir sind Anna Engelke im ARD Hauptstadtstudio in Berlin und Carsten Schmiester in Hamburg.
Ziemlich genau vor einem Jahr um diese Zeit hat uns Verteidigungsminister Pistorius überrascht. Er ist am 26. Juni 2023 nach Litauen gereist und hat dort gleich nach seiner Ankunft dieses Kaninchen aus dem Zylinder gezaubert.
In aller Klarheit, Deutschland ist bereit, dauerhaft eine robuste Brigade in Litauen zu stationieren. Wir reden bei einer Brigade von rund 4.000 Soldatinnen und Soldaten plus Material und bei einer dann dauerhaften Stationierung eben auch Familien.
Damals, vor einem Jahr, waren nur wenige eingeweiht in diesen Plan. Der Bundeskanzler, der Generalinspekteur der Bundeswehr und wahrscheinlich noch ein paar andere. Viele können es jedenfalls nicht gewesen sein. Die Verteidigungspolitiker aller Fraktionen machten einen sehr überrumpelten Eindruck. Der Bundestag wusste nicht Bescheid, außer dem Kanzler wohl auch nicht der Rest des Kabinetts und offenbar auch nur wenige in der Bundeswehr selbst. Vermutlich wollte Pistorius eine lange öffentliche Debatte über den Sinn oder Unsinn einer permanenten deutschen Brigade in Litauen vermeiden und hat deshalb versucht, durch diese Ankündigung Fakten zu schaffen. Für Bundeswehrverhältnisse ist jetzt bislang alles vergleichsweise fix gegangen, wenn man mal auf das vergangene Jahr zurückschaut. Anfang April, also vor 10 Wochen, hat dann der Verteidigungsminister ein kleines Vorkommando der Bundeswehr für die Brigade nach Litauen verabschiedet.
Das ist ein wichtiger Tag für die Bundeswehr. Das erste Mal, dass wir dauerhaft eine solche Einheit außerhalb Deutschlands beginnen zu stationieren. Und damit ist es eben auch ein wichtiger Tag für die NATO und für die Verteidigungsfähigkeit des Bündnisses. Dadurch, dass wir dann demnächst in Litauen stehen werden mit einer ganzen Brigade. Sie sind das Vorkommando, Sie sind die Vorhut, wenn man so will.
Man hört es, die Litauen-Brigade ist ganz klar das Baby von Boris Pistorius. Der Minister hat die Brigade von Anfang an als Leuchtturmprojekt bezeichnet. Dabei gibt es wirklich noch viele ungeklärte Fragen, wie zum Beispiel, bekommt das Verteidigungsministerium tatsächlich genug Geld zusammen für die Brigade? Findet die Bundeswehr genügend Männer und Frauen, die bereit sind, sich für mehrere Jahre mit Kind und Kegel nach Litauen verpflanzen zu lassen? Und wird in Litauen alles rechtzeitig fertig? Die komplette Brigade soll Ende 2027 ihre Arbeit in Litauen aufnehmen. Wo genau die deutsche Brigade in Litauen stationiert werden soll, davon konnte ich mir Ende vergangenen Monats ein eigenes Bild machen. Dazu später mehr in dieser Folge. Und vorher gucken wir auf die Lage in der Ukraine mit dir, Carsten.
Genau, Anna. Und am Anfang, wie immer, ganz kurz militärisch. Da gibt es Berichte über Erfolge beider Seiten. Ukrainische Streitkräfte sind unter anderem nach Angaben des ISW, des Institutes for the Study of War, in der Nähe von Wovchansk, alles im Osten, Nordosten des Landes vorgerückt. Russische Streitkräfte in der Nähe von Chassiv-Yar, Avdiivka und Donetsk. Aber auch wiederum offenbar keine wirklich entscheidenden Veränderungen an der Front zu verzeichnen. Was das ISW aber schreibt, das fiel mir auf, ist, dass die zunehmende Abhängigkeit des russischen Militärs von, wie es heißt, infanterielastigen Frontalangriffstaktiken, das heißt also wirklich Fußsoldaten im Schwerpunkt, dass diese Folgen gehabt hat. Die Ursache ist wohl die, dass Fahrzeuge und auch Panzer der russischen Angreifer ja in der Vergangenheit immer wieder zerstört worden sind, etwa durch Drohnen, aber auch durch sehr präzisen Artilleriebeschuss, dass man die Taktik ein bisschen umstellen musste, eben auf Infanterie setzt. Und das führt jetzt offenbar dazu, so schreiben das die Militärfachleute aus den USA, dass die Unterschiede zwischen verschiedenen russischen Kampftruppen jetzt plötzlich sehr stark aufgetaucht sind und sichtbar geworden sind. Ich denke mal, das liegt daran, dass solche Einheiten ja verschiedene Mechanisierungsgrade haben, also einfach verschieden viel gepanzerte oder auch Radfahrzeuge im Einsatz haben und deshalb an verschiedene Einsatzmuster gewohnt sind. Jetzt dieser Schwerpunkt Infanterie, das scheint einige zu überfordern. Die Folge ist wohl, dass, wie es heißt, die operative Wirksamkeit der russischen Fronttruppen minimiert sei. Das ist also im Interesse der Ukraine, genauso wie das, was man im Moment von russischen Militärbloggern liest, die sich mal wieder beklagen und sagen, dass es auch der neuen offenbar russischen Militärführung nicht wirklich gelingt, russische Soldaten ausreichend zum Kampf zu motivieren und den Truppen den Sinn eigentlich ihres Einsatzes, den Zweck aus russischer Sicht dieser Invasion zu erklären. Da gibt es also nach wie vor ein großes moralisches Problem. Auf der anderen Seite hat Russland natürlich militärische Stärke nach wie vor. Wir haben öfter schon, Anna, über diese Gleitbomben geredet. Und da gibt es jetzt in dieser Woche erstmals bewegte Bilder eines Einsatzes offenbar einer neuen großen FAB 3000 M54-Gleitbombe, 3,4 Tonnen schwer. Alleine über eine Tonne Sprengstoff sollen da drin sein. Man sieht, wie ein Wohnblock angegriffen wird in der Nähe von Kharkiv. Und obwohl diese Bombe das Ziel doch um einige Meter verfehlt, wird dort erhebliche Zerstörung angerichtet. Das erschreckt gerade die Fachgemeinde, auch unter anderem bei X, formelt die Twitter, weil man eben bislang nur den Einsatz kleinerer Gleitbomben berichten konnte. Schlimm genug. Aber im März schon hatte Russland erklärt, diese große, ich nenne sie mal Monsterbombe, jetzt in größerer Stückzahl zu haben. Und offenbar wird sie nun auch eingesetzt. Das Problem bei ihr, wie bei den anderen Gleitbomben, ist ja auch, wir haben das diskutiert, die werden von Flugzeugen ausgeklinkt. Und diese Flugzeuge sind zum Zeitpunkt des Ausklinkens noch ganz weit vom Ziel entfernt. Schwer abzuwehren für die Ukraine, besonders zu den Zeiten, als sie noch nicht mit westlich gelieferten Waffen Angriffe auch in russischem Territorium machen durften. Das hat sich geändert. Sie können jetzt zum Beispiel Patriot-Flugabwehrraketen auch in den russischen Luftraum schießen. Trotzdem haben sie nicht verhindern können, dass diese schreckliche große Bombe zum Einsatz gekommen ist. Das ISW klagt deshalb jetzt auch, dass die US-Regierung zwar diese Freigabe erteilt hat für den Einsatz westlicher Waffen in der Nähe der Grenze, aber eben nicht weiter hinaus im operativen und tiefen hinteren Teil des russischen Territoriums. Man sieht offenbar den Einsatz dieser Bombe als Grund dafür, der Ukraine die Leine etwas länger zu lassen.
Ja, während russische Gleitbomber also weiterhin Zivilisten in der Ukraine ins Visier nehmen und auch zivile Gebäude kaputt machen, ist ja Russlands Machthaber Putin unterwegs auf Reisen. Es gibt ja gar nicht mehr so viele Orte, wo er hinreisen kann, aber er besucht gerade Freunde, wie ich sie mal nennen möchte, mit Anführungsstrichen in der Luft. Mhm. Wen hat er besucht?
Er war in Nordkorea und in Vietnam. In Nordkorea beim besonders guten Freund, glaube ich. Zwei Diktaturen, da versteht man sich. Das ist jetzt Zynismus, okay. Aber ich finde die Bilder immer wieder surreal, wenn der da im Parlament ist und alles steht auf und klatscht. Also wie man sowas mögen kann, ich verstehe es nicht. Egal. Er war da und er hat die Chance genutzt, mal wieder zu drohen. Und zwar vielleicht auch ein bisschen als Reaktion auf das, was von NATO-Generalsekretär Stoltenberg berichtet wurde, dass er ja gesagt hat, dass die NATO überlege, ich sag's mal salopp, mehr als bisher Atomwaffen in Bereitschaft zu versetzen. Jetzt kontert Putin und droht mal wieder mit dem Einsatz von Atomwaffen, wenn der Westen es der Ukraine ermögliche, Russland entscheidend zu besiegen. Das ist eine Nuance anders als die bisherige russische Doktrin, die da relativ klar sagt, nur bei einem wirklich existenzgefährdenden Angriff sei dieser Einsatz möglich. Also eine erneute Drohung davor, und auch das beunruhigt natürlich viele im Westen, hatten Russland und Nordkorea ein Abkommen geschlossen, sich gegenseitig im Falle eines Angriffs von außen militärisch beizustehen. Putin und Kim Jong-un haben eben dieses Abkommen unterzeichnet. Da ist von gegenseitigem Beistand im Falle einer Aggression die Rede, aber eben auch in der anderen Richtung. Es wird zum einen Pyongyang vorgeworfen, Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine zu unterstützen, wird zurückgewiesen aus Nordkorea, aber nun fürchtet man auch, dass Russland Präzisionswaffen zum Beispiel nach Nordkorea liefern könnte. Das wiederum könnte die Situation, die angespannte Situation auf der koreanischen Halbinsel weiter verschärfen. Und dann gibt es natürlich noch den Kommentar aus Amerika vom ISW. Dort wird ganz klar gesagt, dass diese erneute Drohung ein Teil der Kampagne ist. Wir haben oft darüber geredet, das Ziel ist unverändert. Die Verbündeten der Ukraine sollen davon abgebracht werden, sich entschieden für die Niederschlagung der Invasion Russlands einzusetzen. Man rechnet seitens dieser Militärexperten trotz der erneuten Drohungen von Putin aber weiterhin nicht mit einem wirklichen Einsatz nuklearer Waffen.
Du hast am Anfang NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg erwähnt. Es ist jetzt ja auch eine Woche, in der klar geworden ist, wer denn nun nach 10 Jahren im Amt Stoltenberg nachfolgen wird. Auf wen ist denn die Wahl gefallen?
Genau, das war natürlich nicht einfach bei der NATO. Es gab eine monatelange Zitterpartie. Ansätzen haben wir auch mal drüber geredet. Jetzt steht es wohl fest, muss ja noch beim Gipfel in Washington beschlossen werden, aber der scheidende niederländische Regierungschef Mark Rutte, der wird wohl im Oktober dann die Nachfolge von Stoltenberg antreten. Das Ganze ist jetzt relativ klar geworden, nachdem der rumänische Präsident Ioannis seine Gegenkandidatur zurückgezogen hat. Das hat er am Donnerstag dieser Woche getan. Und jetzt zumindest sieht es so aus, dass alle 32 NATO-Länder den Niederländer Rutte unterstützen und der Norweger Stoltenberg, also sein dann Vorgänger, der tut das natürlich auch.
Mark Rutte wird ein sehr guter NATO-Generalsekretär sein. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung als Premierminister. Er ist ein starker Befürworter der NATO und er ist ein Freund und Kollege, den ich seit vielen Jahren kenne. Ich bin absolut sicher, dass er als Generalsekretär hervorragende Arbeit leisten wird.
Ist interessant, wenn man Stoltenberg vor allen Dingen sonst immer Englisch sprechen hört, ihn auch mal auf Norwegisch in seiner Muttersprache zu hören. Aber gucken wir auf den Niederländer. Den Niederländer, der jetzt Stoltenberg nachfolgen soll. Rutte ist 57. Was erwartet ihn im neuen Amt?
Eine ganze Menge, das ist ganz klar. Der übernimmt natürlich diesen Posten in stürmischen Zeiten, wird geschrieben, auch in denkbar schwierigen Zeiten. Wir haben eben Krieg in Europa, wir haben die Kriegsdrohungen des russischen Präsidenten Putin gerade aktuell wieder. Damit muss er künftig ganz direkt umgehen und er muss natürlich, das ist die zweite große unmittelbare Herausforderung wahrscheinlich, er muss die Allianz bei einem immerhin ja möglichen Wahlsieg des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump im November, wenn er denn wieder Präsident wird, auf jeden Fall zusammenhalten.
Jetzt ist Rutte ja langjähriger niederländischer Ministerpräsident gewesen und hat auch so seine Erfahrung mit Trump. Wenn du darauf guckst, wofür steht Rutte?
Da kommen wir gleich noch drauf auf Trump. Erstmal ganz generell steht er aus Sicht der großen NATO-Länder wie USA oder Deutschland erstmal für Stabilität und Kontinuität. Das ist ja ganz wichtig. Dieser Generalsekretär hat ja die Aufgabe, auch viel zu vermitteln, hinter den Kulissen für Einigkeit zu sorgen, dafür zu sorgen, dass es keine Ausschläge gibt, in welche Richtung auch immer. Sowas gefällt natürlich unserem Bundeskanzler Olaf Scholz. Der hat ja schon im Februar gesagt, dass Rutte mit seiner immensen Erfahrung, Zitat, seiner großen sicherheitspolitischen Expertise und seinem ausgeprägten diplomatischen Geschick ein herausragender Kandidat sei. Ganz ähnlich klang es dann auch aus Washington, aus London, aus Paris. Also da gab es keine großen Probleme. Probleme wird er aber natürlich haben, wenn es denn zum Klein-Klein des NATO-Alltags kommt. Und da muss er zum Beispiel auch aus meiner Sicht den Antreiber geben, nicht nach außen, sondern nach innen und muss immer wieder Mitglieder bei der Stange halten. Das hat er zumindest in den Niederlanden jetzt so bei einer ersten Konferenz vor der Presse auch schon gesagt. Da wurde er gefragt, was ist denn eigentlich aus Ihrer Sicht die wichtigste Herausforderung? Und er meint, das wird es wohl sein, die Staats- und Regierungschefs der NATO-Staaten auch immer wieder zur Kasse zu bitten.
Das ist doch auch in Europa dafür sorgen, dass die Defensieausgaben omhoog blijven gaan. Wir sitzen nu gelukkig op 2% in de meeste landen, maar ja, dat blijft natürlich krap mit dieser Welt, mit diesen Gefahren, die da sind.
Also bevor alle Englisch reden, das wird noch ein bisschen dauern. Er also auf Niederländisch, hört sich ja auch schön an. Er sagt, dass die größte Herausforderung, ich zitiere jetzt, es sei sicherzustellen, dass die Verteidigungsausgaben in Europa weiter steigen. Glücklicherweise, sagt Rutte, liegen die meisten Länder jetzt bei 2%, aber es bleibt knapp dieses Geld angesichts der Welt und der Gefahren, die es gibt.
Und welche Erfahrung hat der Niederländer jetzt vorzuweisen?
Du hast es ja schon kurz angesprochen, er war halt Regierungschef der Niederlande und zwar richtig lange, 14 Jahre lang. Da macht man schon einiges mit, auch auf internationaler Ebene natürlich, da kennt er sich gut aus. Jetzt sucht er ja einen neuen Posten, seit seine liberal-konservative Volkspartei für Freiheit und Demokratie die Parlamentswahlen verloren hatte gegen den Rechtspopulisten Geert Wilders in den Niederlanden. Das fand ich auch ganz spannend, gilt Rutte übrigens. Einen Spitznamen hat er dort als Teflon Mark, weil er eben in diesen 14 Jahren nicht nur viel geleistet hat, sondern auch viel überstanden hat. Krisen werden genannt und Skandale auch. Also das, was in der Politik halt so üblich ist, der ist, auf Deutsch gesagt, mit allen Wassern gewaschen.
14 Jahre Ministerpräsident in den Niederlanden, dann kann man ja auch gucken auf diese 14 Jahre. Welche Rolle haben die Niederlande in dieser vergangenen Zeit für die NATO gespielt?
Auch schon davor. Anna, das ist ganz interessant. Die Niederlande sind ganz klein, aber in der NATO eigentlich schon ziemlich groß. Und sie sind von Anfang an dabei. 1949 die Niederlande mit bei der Gründung der Allianz beteiligt. Jetzt wird die NATO ja 75 Jahre alt. Also das ist schon mal ein Pfund. Rutte ist auch schon Das war mir so auch gar nicht klar. Der vierte Niederländer auf diesem wichtigen Posten des Generalsekretärs, Dirk Sticker von 61 bis 64, da war ich noch ein bisschen klein. An den Namen Josef Lünz kann ich mich noch erinnern aus der Tagesschau. Der war das von 71 bis 84, also ganz lang. Und dann mal von 2004 bis 2009 Jaap de Hoop Scheffer. Also die NATO und die Niederlande sind ein bewährtes Paar. Was man dann noch sagen muss, ist, dass die Niederlande in der NATO auch jetzt dieses 2%-Ziel, also Anteil der Verteidigungskosten am Bruttoinlandsprodukt, erfüllen. Das wird auch dem Betreiben Rüttes zugute geschrieben. Und sie sind federführend an dieser F-16-Koalition beteiligt. Da geht es ja um die Kampfjets westlicher Produktion, die an die Ukraine gehen sollen. Da sind sie Vorantreiber und bemühen sich, was man liest, auch mit Partnern aktuell noch ein weiteres Patriot-Luftabwehrsystem für Kiew zusammenzubekommen. Also klein in der NATO als Land, aber durchaus eine große Kraft.
Und was wissen wir darüber, wie Rutte zu Putin steht, dem wichtigen Mann im Kreml?
Da hat er sich im Februar 2022, als die große Invasion losging, relativ klar positioniert und hat Putin als brutal und gnadenlos bezeichnet und zuletzt immer wieder auch gesagt, dass die Ukraine den Kampf gewinnen müsse für ihre Sicherheit und auch unsere. Das ist also relativ eindeutig. Man darf dennoch eine Episode, die gerade die Niederlande betrifft, nicht vergessen. Das ist also die prägendste Erfahrung eigentlich aus Rüttes Regierungszeit 2014. Abschuss des Malaysia Airlines-Flugs MH17 über der Ostukraine. Ganz schrecklich, 298 Tote, darunter eben 196 Niederländer. Ein früherer russischer Geheimdienstchef ist deshalb 22 in den Niederlanden zu lebenslanger Haft verurteilt worden und Rutte hat Russland eklatante Lügen und bewusste Desinformationskampagnen vorgeworfen. Also klare Positionierung, er mag Putin auch nicht.
Und du hast ja schon auf eine mögliche Wiederwahl von Donald Trump hingewiesen im November für das Weiße Haus. Wie steht denn Rutte zu Trump?
Wenn man da so in den Nachrichtenagenturen liest und den Zeitungen, dann steht immer wieder dieses Wort Trump-Flüsterer da. Ja, nehmen wir mal so, wie es ist. Es sagt es ja ganz gut. Ähnlich wie Stoltenberg auch, hat Rutte diesen Ruf. Also als einer, der mit Trump umzugehen weiß, der es wohl hinkriegt, dessen Impulsivität ein bisschen in die Grenzen zu weisen. Als Trump zum Beispiel den Europäern beim NATO-Gipfel in Brüssel im Juli 2018 wegen ihrer zu niedrigen Verteidigungsausgaben aus Trumps Sicht drohte. Da hat Rutte zumindest nach Angaben von Teilnehmern dieses Gipfel mit dazu beigetragen, am Ende den US-Präsidenten zu besänftigen. Stoltenberg wird das ja auch auf seinem Konto als positiv verbucht. Und dann gab es noch so ein Video, das ist viral gegangen, auf dem Rutte Trump richtig widerspricht, als dieser nämlich mal behauptet hat, dass ein Handelsstreit zwischen der Europäischen Union und den USA für sein Land, also die USA, positiv sei. Da hat Rutte gesagt, nein, das ist nicht positiv, wir müssen uns einigen. Also Widerworte, das mag Trump ja gar nicht. Und bei der Münchner Sicherheitskonferenz in diesem Februar hat Rutte zur möglichen Wiederwahl Trumps dann wiederum gesagt, die Europäer müssten mit jedem US-Präsidenten zusammenarbeiten, der auf dem Tanzparkett ist. Das heißt aber nicht, denke ich mal, dass er nun mit Trump großartig Tänzchen aufführen wird. Zumindest keine besonders Verliebten.
Erstmal soweit vielen Dank, Carsten. So viel zum neuen NATO-Generalsekretär und zur NATO. Mal gucken, mit wem Mark Rutte ab nächsten Januar im Weißen Haus tanzen muss. Ja.
Und dann gucken wir jetzt mal auf ein anderes Thema. Damit, mit diesem Schrecken, werden wir uns bei Zeiten befassen. Also jetzt geht's um die NATO. Natürlich auch für die NATO interessant ist für das NATO-Mitglied Litauen vor allem die Litauen-Brigade der Bundeswehr. Du hast eingangs darüber gesprochen. Die Pläne dafür sind klar. Pistorius hatte alle überrumpelt, fast alle jedenfalls. Jetzt gibt es ein Jahr später die Brigade noch nicht, aber den konkreten Plan, dass sie in gut 3 Jahren Ende 27 stationiert sein soll. Du warst selber Ende Mai in Litauen und hast dir das alles angeguckt, wo es passieren soll. Und damit fangen wir mal an, wo genau denn eigentlich soll diese Brigade hin?
Ja, etwa eine halbe Autostunde von der litauischen Hauptstadt Vilnius entfernt. Da gibt es einen Winzort, der heißt Rudninkai. Und dort leben etwa 500 Leute. Und dort in der Nähe sind wir Ende Mai hingefahren. Wir waren eine kleine Gruppe deutscher Journalisten. Und auf der Fahrt dahin war wirklich auf den ersten Blick alles sehr idyllisch. Die Sonne hat geschienen, es gab Schäfchenwolken am blauen Himmel, angenehme 22 Grad. Und wenn du dann in die Gegend von Rudninkai kommst, siehst du vor allem eins: Wald, Wald und gerodeten Wald.
So first of all, there was millions of trees that we had to cut here.
Das waren zunächst Millionen von Bäumen, die wir hier fällen mussten. Der das sagt, ist Rimantas, der litauische Oberst Rimantas Jamalavičius. Er hat uns an diesem Tag alles gezeigt und uns rumgeführt. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es tatsächlich Millionen Bäume waren, die gefällt wurden. Aber in jedem Fall eine Menge, das haben wir gesehen. Und es hat 1,5 Monate gedauert, nur die Bäume zu fällen. Und insgesamt sind in der Gegend rund um Rudnikai bisher 1600 Hektar Wald gefällt worden. Und dann als zweites müssen dann alle Baumstümpfe entfernt werden und als drittes musste dann das gesamte Gebiet von nicht explodierten Sprengsätzen gesäubert werden, hat uns Rimantas erzählt.
Second thing what we had to do is to remove all the stumps. You don't see any stumps here. So third thing, all the area had to be cleaned from unexploded ordnances.
Also du hörst, es ist alles ziemlich aufwendig. Und auch wenn es jetzt dort so lauschig aussieht, ist diese Gegend auch schon früher militärisch genutzt worden, zu Zeiten des Kalten Kriegs, auch von sowjetischen Truppen zum Üben. Und auch deswegen ist das Entfernen von nicht explodierten Sprengsätzen nötig.
Ich hatte schon gedacht, das sei nur der Zweite Weltkrieg, aber eben auch das, was danach gekommen ist. Klar. Anna, was soll denn das werden, wenn es fertig ist?
Ja, ein großer Militärstützpunkt für einen Teil der deutschen Brigade mit ihren 4.800 Soldatinnen und Soldaten. So ist das ja geplant. Es werden jetzt nicht alle dort leben. Die, die mit ihren Familien nach Litauen kommen, für die werden Häuser in der Nähe gesucht. Und es gibt ja auch noch einen zweiten Standort. Aber dort in Rudnikai sollen Soldaten untergebracht werden, die ohne Familie kommen. Also werden Unterkünfte gebaut und zwar soll das alles schon in der ersten Hälfte nächsten Jahres passieren, erwartet Rimantas.
We expecting that we will see first buildings already in.
Die endgültige Zeitplanung geht bis 2027. Ende 2027 soll hier dann alles fertig sein. Bislang liegen wir fast im Zeitplan. Wir müssen gucken, was als nächstes passiert.
So let's see what happens next, you know?
Also zurzeit brauchst du doch jede Menge Fantasie, um dir vorzustellen, dass dort in 3 Jahren tatsächlich die deutsche Brigade 45, so ist ja die offizielle Bezeichnung für die Litauen-Brigade, dass dort eben die deutsche Brigade 45 stationiert werden soll. Der Litauer Rimantas verfügt über Fantasie und er hat uns erzählt, was auf diesem gerodeten Areal in 3 Jahren passieren soll. Und der Ort dort ist dafür gedacht, dass Bundeswehrsoldaten da leben, ihre Freizeit verbringen, Sport machen und ähnliches.
This place will be for living, for leisure, sport activities and things like that.
Und während Rimantas uns das erzählt hat, hat er da auf diese vor ihm gerodete Fläche mit nichts drauf gezeigt. Aber sollte das jetzt alles klappen, wäre das etwas, was wir dann auch als Litauen-Geschwindigkeit beschreiben könnten, wenn also tatsächlich das alles gebaut wird in der Zeit, in der es gebaut werden soll. Insgesamt ist übrigens das Gebiet, das die litauische Regierung für die Bundeswehrbrigade fertig macht und auch frei macht, ist 170 Quadratkilometer. Groß, circa 20 Kilometer von Nord nach Süd und 15 Kilometer von Ost nach West. Und wir waren dann noch an einer anderen Stelle auf diesem wirklich großen Gelände und da haben wir eine weitere gerodete Fläche gesehen, so mit einem kleinen Bächlein davor. Und Rimantas hat uns erzählt, auch wenn wir jetzt Frösche hören, würden hier bald 2 Schießbahnen für Panzer gebaut.
All right, so despite the sound of frogs, we are in the place where 2 main shooting ranges will be installed and built here.
So eine Shooting Range lässt sich schneller bauen als Häuser. Mal gucken. Ich finde den Optimismus ja irgendwie auch ansteckend. Der klingt halt relativ zuversichtlich. Trotzdem, die deutsche Brigade, die denn da ab 2027 in Litauen stationiert werden soll, ist ja als robuste Brigade geplant mit etwa 35 Kampfpanzern vom Typ Leopard 2. Ist davon jetzt schon was zu sehen?
Davon noch nicht. Die litauische Armee selbst hat bisher noch keine schweren Panzer. Sie hat für sich selbst jetzt auch welche bestellt. Aber das war ja auch ein Grund, warum die Litauer so dahinterher waren, dass Deutschland eine Brigade mit Kampfpanzern dauerhaft auf ihrem Territorium stationiert und eben nicht wie bisher lediglich NATO-Soldaten für eine gewisse Zeit ins Land rein und dann wieder rausrotieren. Das wird ja seit 2017 gemacht mit den multinationalen Kampfverbänden der NATO, die entlang der Ostflanke der NATO verlegt worden sind und dann immer wieder ausgetauscht worden sind und das ja auch noch werden. Also das sind das dann in den drei baltischen Staaten, Litauen, Lettland und Estland und in Polen. Und das ist da letztendlich auch das Besondere an der Entscheidung, die vor einem Jahr von Pistorius, vom Verteidigungsminister, verkündet wurde. Für Deutschland ist die Brigade in Litauen eine Premiere. Erstmals in der deutschen Nachkriegsgeschichte wird ein deutscher Militärverband dauerhaft im Ausland stationiert. Das ist für uns neu, aber auch für die Litauer ist jetzt vieles neu. Auch sie würden gerade viele Dinge machen, die sie noch nie gemacht hätten. Das hat der litauische Oberst Rimantas gesagt, so wie sie auch noch nie Panzer in ihren Streitkräften gehabt hätten.
We are doing a lot of things we've never done before, you know, as we never had the tanks in our armed forces.
Und gerade an diesem Donnerstag kam ja die Meldung, dass Verteidigungsminister Pistorius plant, 105 moderne Leopard 2 Kampfpanzer zu beschaffen. Modern, das heißt vom Typ 2A8. Und einige dieser Panzer sollen auch für die Brigade in Litauen bestimmt sein. Der Rest soll in Deutschland stationiert werden. Das Ganze soll 3 Milliarden Euro kosten. Und bis 2030 sollen diese mehr als 100 Leopard 2 Panzer geliefert werden. 105 Leopard 2 Kampfpanzer, das ist eine wirklich große Hausnummer, wenn man bedenkt, dass die Bundeswehr derzeit so über etwa 300 Kampfpanzer verfügte. Die Pläne von Minister Pistorius sind nachzulesen in einer Haushaltsvorlage aus seinem Ministerium für den Bundestag. Und daraus geht auch hervor, dass der Hauptteil der Finanzierung noch nicht gesichert ist. Also wir haben ja häufig hier schon drüber gesprochen, wie das ist mit dem 100 Milliarden Sondervermögen der Bundeswehr und dass das ja letztendlich auch so gut wie verplant ist. Also daraus gibt es dann kein Geld für diese neue Bestellung. Und dementsprechend kommt hier in Berlin auch Kritik von der Opposition. Der CDU-Haushaltspolitiker Ingo Gedichens sagte, so begrüßenswert die Entscheidung in der Sache ist, so größer werden aber die Fragen hinsichtlich der Finanzierung der Bundeswehr. Und dann hat Unionsmann Gedichens auch noch daran erinnert, dass Kanzler Scholz ja vor kurzem den Kauf weiterer Eurofighter angekündigt hat für rund 3 Milliarden Euro und dass darüber hinaus zwei weitere Fregatten für die Marine bestellt würden und zwar für über 3 Milliarden Euro. Und dann sagt Gedichens, diese drei Vorhaben hätten alle eins gemeinsam. Die Regierung verweigert die Antwort, wie diese Beschaffungen bezahlt werden sollen. Die Bundeswehr rast gerade direkt auf den finanziellen Abgrund zu, so seine Einschätzung.
Lass uns mal von Berlin wieder nach Litauen gucken, auf die Panzer, die die Bundeswehrbrigade mit nach Litauen bringen soll. Wird dafür jetzt auch alles vorbereitet?
Sie versuchen es jedenfalls. Die Litauer sind gerade dabei, auch für die schweren deutschen Panzer neue Straßen zu bauen. Und als wir jetzt Ende Mai dort unterwegs waren, waren wir schon auf der neuen Straße, an der aber in Teilen noch gebaut wurde. Und insgesamt sind 30 Kilometer neue Straße geplant. Das hat Oberst Rimantas erzählt.
While we driving, you saw the road construction. So in total there will be about 30 kilometers of concrete roads built here with the capacity to withstand the tanks, the leopards on the trailers. So there will be about 100 tons capacity.
Gebaut wird eine Straße aus Asphalt, auf der auch Leopard-Panzer auf Sattelschleppern transportiert werden können, die also bis zu 100 Tonnen Gewicht aushält, erklärt Rimantas. Und es gibt auch ein Vorbild für diese Straße, die sie da gerade bauen. Und rate mal, was das ist.
Since this is mainly designed for German brigade, so we're trying to build something close as the Autobahn, you know.
Eben weil die Straße hauptsächlich für die deutsche Brigade ist, versuchen sie eine Autobahn zu bauen, so hat es dann Rimantas erzählt.
Du hast gerade schon gesagt, Anna, dieses Rotenkai ist ganz klein, aber eine halbe Autostunde nur von Vilnius, also von der Hauptstadt Litauens, entfernt. Was gibt's denn da so in der Nähe?
Ja, also nicht weit weg von diesem Standort der künftigen Litauen-Brigade, und zwar südlich davon, ist Belarus, gerade mal 11 Kilometer entfernt. Und das ist dann letztendlich, wenn man so darauf schaut, eine Grenzregion, sagt Oberst Rimantas.
Our position from the very southern part to Belarusian border is about 11 kilometers. So it's like a border area.
Also 11 Kilometer von der belarussischen Grenze entfernt. Das ist wirklich nah dran an Belarus. Und Litauen ist ja ein kleines Land mit 2,9 Millionen Einwohnern. Und Litauen ist geografisch eingeklemmt. Im Osten hat es eine mehr als 650 Kilometer lange Grenze mit Belarus. Dann grenzt es noch an die russische Exklave Königsberg, die Ostsee und schließlich Polen im Westen. Und das russische und belarussische Interesse an dem, was in Litauen passiert, das sei immer da, hat Rimantas uns erzählt.
The Russian and Belarusian interest is always maintained, you know, all the time. They are interested in everything we do.
Russland und Belarus sind immer interessiert an allem, was wir tun. Besonders, wenn unsere Verbündeten hierher kommen und aktiv sind. Das beobachten sie sehr aufmerksam. Aber die ganze Region hier ist verboten für Drohnen, und auch elektronisch verhindern wir, dass Drohnen hier eingesetzt werden.
Into, I don't know, some kind of system that you cannot even fly drone if this is the zone, no-fly zone. You cannot operate it.
Ja, und wegen dieser geografischen Lage und auch der schlechten Erfahrung aus der Besatzungszeit durch die frühere Sowjetunion will Litauen sicher gehen, dass es nicht nochmal erobert wird, nicht nochmal unterjocht wird, dieses Mal von Russland oder von Belarus aus. Und auch deshalb scheinen die meisten Menschen froh, dass die deutsche Brigade in 3 Jahren nach Litauen kommt oder kommen soll. Wir dachten uns, dass ja zumindest die Bewohner dieses kleinen Ortes Rudninkai etwas dagegen haben könnten, dass jetzt in ihrer Nachbarschaft ein sehr großer Militärstandort für Deutschland gebaut wird und dafür ja dann auch noch diese Unmengen von Bäumen gefällt wurden und werden. Und ich habe jetzt darüber nicht mit den Menschen in Rudninkai selbst sprechen können. Die haben wir nicht getroffen. Aber Oberst Rimantas hat uns von seinen Gesprächen mit ihnen erzählt. Und er sagt, die Dorfbewohner hätten zunächst vorsichtig auf die Pläne mit der deutschen Brigade reagiert und viele Fragen gestellt. Und dann, als wir von Rimantas wissen wollten, ob es denn Widerstand gegeben hat oder Protest gegeben hat, da sagte er, nein, nichts davon.
They were a bit careful, they were asking a lot of questions. If you ask me about the resistance or some demonstration, no, that was nothing even close to that.
Also die Leute seien generell interessiert an der Brigade. Sie würden sich Gedanken darüber machen, ob sie noch im Wald rund um Rudninkai Pilze sammeln könnten. Und sie hätten aber auch etwas von der Brigade, weil eben einige Jobs entstehen würden und sie würden auch an das neue Abwassersystem angeschlossen. Und wir haben ja gerade, als Rimantas gesprochen hat, diese Schüsse im Hintergrund gehört. Und das liegt daran, dass wir an einer Stelle waren, wo auch jetzt schon auf diesem Gebiet rund um Rudninkai ein Schießplatz ist, ein Schießplatz für die litauische Armee. Und deswegen habe ich ein paar O-Töne mit nach Hause gebracht, wo man das Schießen auch im Hintergrund hört. Also, wenn wir drauf schauen, ist den Litauern das, was die Deutschen da vorhaben mit der Brigade, sehr viel wert. Rund 1 Milliarde Euro investieren die Litauer selbst in die Infrastruktur für die deutsche Brigade. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass der gesamte Verteidigungshaushalt Litauens in diesem Jahr gerade mal 2 Milliarden Euro umfasst, dann zeigt das deutlich, was den Litauern ihre Sicherheit wirklich wert ist. Und der litauische Verteidigungsetat ist auch nicht klein, auch wenn sich 2 Milliarden für uns so wenig anhören, wir mit unseren 52 Milliarden, aber für sie ist es viel. Und wenn man auf dieses Bruttoinlandsprodukt guckt, auf diese NATO-Quote, dann ist es derzeit 2,8% der litauischen Wirtschaftsleistung, die die Litauer eben in Verteidigung stecken. Bei uns ist ja noch vieles unklar, was die Brigade für Litauen angeht. unter anderem die Finanzierung, also gar nicht so unwichtig. Die ist ja alles andere als gesichert. Und die Verhandlungen über den Haushalt für das nächste Jahr, also den Verteidigungshaushalt für das nächste Jahr, die laufen ja noch. Aber was mir so klar geworden ist mit meinem Besuch in Litauen, ist, wie sehr die Menschen dort auf die deutsche Brigade zählen. Und es wäre, so habe ich jedenfalls den Eindruck gehabt, eine Katastrophe für die Litauer, wenn die Bundesregierung diese Brigade 45 nicht finanziert bekäme. Also da ist ganz klar, die Bundesregierung hängt da jetzt drin. Und der litauische Oberst Reimantas Jamalavičius hat uns zum Schluss noch versichert, wie dankbar die Litauer Deutschland sind, dass wir jetzt den Ansatz der kollektiven Verteidigung der NATO verstehen und eben nach Litauen kommen und sehr wichtige Dinge tun. Dann sagt Reimantas, dass ihr unserem Land helft, uns sicher zu fühlen. Vielen Dank dafür.
We're just thankful Germany that you are understanding the collective defense importance and NATO unity, and you're coming here and doing the very important things, make our nation to feel safe. Thank you very much.
Vielen Dank, liebe Anna, für diesen ganz besonderen Reisebericht. Das ist ja wirklich spannend, sich das mal vorzustellen, wie sich das dort auch für die Litauer anfühlt. Wir bleiben natürlich an dem Thema Brigade 45 dran, auch mit der nötigen Kritikfähigkeit, und gucken mal, ob das tatsächlich dann alles so wird, wie es versprochen ist und worauf sich die Litauer zu Recht dann ja auch freuen. Das war es dann für Streitkräfte und Strategien. An diesem Freitag, wie immer, können Sie uns schreiben. Wir freuen uns über die E-Mails, die bitte an die Adresse streitkräfte@ndr.de gehen. Damit verabschieden wir uns. Wir sind Anna Engelke und Carsten Schmiester. Wenn ihr jetzt noch weiter hören wollt, dann empfehlen wir die neue Folge des Weltspiegel-Podcasts Ungarn – Hoffnung gegen Rechts. Es geht um einen überraschenden Konkurrenten für Regierungschef Orbán.
Hi, ich bin Philipp Abresch vom Weltspiegel-Podcast. Wir blicken jede Woche in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD.
Ich bin in Hamburg-Lockstedt im warmen Podcast-Studio. Wo seid ihr gerade?
Ich bin in Kiew.
Sehr abgelegen auf der Insel Shikoku im Süden Japans.
Der Dalian-Dschungel ist genau an der Nordgrenze zu Kolumbien.
Wir reden über das, wofür die Nachrichten nicht immer Zeit haben.
Als Journalistin hier habe ich halt einfach sehr oft die Polizei mir auf den Fersen.
Die Menschen haben dort einfach ein ganz konkretes Problem. Die haben nämlich keine Müllabfuhr.
Weil in diesem Dschungel operiert das organisierte Verbrechen.
Jede Woche eine knappe halbe Stunde lang. Der Weltspiegel-Podcast in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.